Also ein bisschen ist es schon wahnsinnig, was wir heute versuchen wollen, nämlich ein ganzes biblisches Buch an einem Abend uns reinzuziehen und vor allen Dingen dann noch so ein Buch. Die Erfolgsaussichten sind nicht allzu hoch und ich muss euch da auch enttäuschen. Es wird ganz, ganz viele Aspekte der Offenbarung geben, die heute wahrscheinlich überhaupt nicht vorkommen. Ein Buch mit 22 Kapiteln. Das Beste wäre es, ihr lest es euch selber mal durch, damit ihr auch eine Ahnung davon habt, was ich heute hier erzähle. Die Offenbarung ist das letzte Buch von insgesamt 66 Büchern in der Bibel. 22 Kapitel, 405 Verse. Das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Also das ganze Buch ist die reinste Prophetie. Geschrieben wurde es vermutlich um 95 nach Christus. Das ist einfach noch ein Bild hier aus der Offenbarung. 95 nach Christus. Darin sind sich sogar ausnahmsweise mal die Kirchenväter und auch die modernen Theologen der Neuzeit einig. Das ist ungefähr so im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Das wäre ungefähr am Ende der Herrschaft von Kaiser Domitian, für die Geschichtskundler unter euch. Es gibt kein anderes Buch im Neuen Testament, bei dem es so umstritten war, ob es im Neuen Testament landet oder nicht, wie die Offenbarung. Also da hat man lange gebraucht in der westlichen Kirche. Also manche von euch wissen vielleicht, dass es da auch verschiedene Teile der alten Kirche gab, die Westkirche, die Ostkirche. In der Westkirche kam das erst 367 nach Christus dazu, dass man sich dann doch durchgerungen hat, die Offenbarung mit reinzunehmen. Deswegen haben wir es jetzt in den Bibeln drin. In den Ostkirchen ist es auch mit drin, also so in den orthodoxen Kirchen, außer in der syrisch-orthodoxen Kirche. Die haben es bis heute nicht, die Offenbarung in ihren Bibeln. Aber es ist auch so, in den anderen orthodoxen Kirchen ist die Offenbarung zwar mit drin, aber sie wird im Gottesdienst nie gelesen. Im Gegensatz zu allen anderen Büchern. Kommt dort nicht vor in der Liturgie. Martin Luther wusste mit dem Buch auch nicht allzu viel anzufangen. Der hat gesagt, mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken. Also mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken, wusste auch nicht so richtig, was er mit der Offenbarung anfangen soll. Andererseits gibt es kein biblisches Buch, was die Kunst und die Literatur so sehr inspiriert hat wie die Offenbarung. In allen Bereichen, es gibt Oratorien, Kantaten und vieles mehr über die Offenbarung. Bach und Händel und solche Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Es gibt unzählige Gemälde und Ikonen. Das im Übrigen auch dann doch in den orthodoxen Kirchen auch sehr viele Bilder, sehr viele Ikonen über die Offenbarung. Es gibt bildhauerische Kunstwerke in vielen Kirchen und Museen über Szenen aus der Offenbarung. Viele Choräle und auch viele moderne Lobpreislieder enthalten Texte aus der Offenbarung, enthalten Bilder, die in der Offenbarung vorkommen. Da gibt es eine Fülle von Dingen, die direkt aus der Offenbarung entnommen sind in unserem Liedgut. Die Offenbarung hat Spuren in unserer Sprache hinterlassen, Sprichwörter. Zum Beispiel ist ein Buch mit 7 Siegeln oder das ist das A und O. Das sind alles Texte aus der Offenbarung. Es gibt unzählige Bücher und Artikel und auch Filme über die Offenbarung und Teile der Offenbarung. Es gibt manche liturgische Elemente in den Kirchen, die direkt aus der Offenbarung entnommen sind, zum Beispiel Weihrauch, was in den alten Kirchen vorkommt, ist was aus der Offenbarung stammt, oder auch Teile des Ordinariums, also in der Liturgie, Sanctus oder Agnus Dei, das sind so Dinge, die in der Offenbarung eine starke Rolle spielen. Die Offenbarung, dieses Buch, wurde auch schwer missbraucht durch die Geschichte hindurch. In der Geschichte Deutschlands wurde der Begriff des tausendjährigen Reiches politisch völlig umgedeutet in der Nazizeit durch Adolf Hitler. Das ist auch was er aus der Offenbarung genommen hat. Christen fast aller Konfessionen haben irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt die Offenbarung genutzt, um andere Christen zu dämonisieren und auch abzulehnen und zu bekämpfen. Eltern haben ihre Kinder mit Texten aus der Offenbarung gedroht, um sie gefügig zu machen. der Bereich des Okkultismus und Satanismus ist voll von vertreten Begriffen, Bildern und Zahlen aus der Offenbarung. Also wenn man sich die Black-Metal-Szene anschaut, da hat man das Gefühl, die Leute kennen sich besser mit der Offenbarung aus als viele Christen. Also was da an Gedankengut, an Begriffen und so weiter vorkommt, ganz viel natürlich oft verdreht, aber aus der Offenbarung. Friedrich Engels, der hat die Bildsprache der Offenbarung genutzt, um aufzuzeigen, wie primitiv das Christentum ist im Vergleich zum Kommunismus und so weiter und so fort. Also beim Gang durch die Geschichte merkt man, dieses Buch ist nervenaufreibend. Im Guten wie im Schlechten. Und wer es von euch schon mal gelesen hat, der kann sich das vorstellen, dass dieses Buch nicht so leicht zu nehmen ist. Und man merkt, es wird auch in alle Richtungen missverstanden und auch missbraucht. Also ihr merkt, dass die Offenbarung ein schillerndes Buch ist, das uns polarisiert, fasziniert, frustriert, inspiriert, interessiert, blockiert, konfrontiert, korrigiert und motiviert. Es ist teilweise kompliziert und wer das Buch nicht akzeptiert, der explodiert oder kapituliert, wenn er es liest. Ja, das war ein Gedicht von mir. Also für verfolgte Christen zum Beispiel, durch alle Jahrhunderte hindurch, war die Offenbarung stets ein Rettungsanker. Und ein Buch, was für verfolgte Christen voller Trost ist, voller Hoffnung, voller Zuversicht auf die Zukunft. Also das ist ein Buch, was von Märtyrern immer hochgeschätzt wurde, hochgelobt wurde. Wo so viel Hoffnung drin steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn es einem zu gut geht. Und das ist ein wichtiger Faktor auch bei der Frage, wie geht es uns mit der Offenbarung? Für bequeme Christen war die Offenbarung schon immer eine Herausforderung, ein Anstoß und ein Appell zur Umkehr. Und das ist eine interessante Feststellung eigentlich von vielen Christen und auch ich selber beobachte das auch an mir selbst. Wenn uns die Offenbarung zu düster und zu unverständlich und zu alltagsfremd erscheint, dann lasst uns einfach mal warten bis zur nächsten Lebenskrise. In Momenten, wo wir mit Gefühlen von Ablehnung, von Ungerechtigkeit zu tun haben, wo wir lebensmüde geworden sind durch irgendwelche Umstände oder wo wir mit Schwachheit, mit unserer eigenen Schwachheit konfrontiert werden, dann lasst uns nochmal die Offenbarung lesen. Und wahrscheinlich, das ist zumindest die Erfahrung vieler Leute, steckt dann viel, viel mehr an Kraft, an Hoffnung und an Trost drin, als man meint, wenn es einem zu gut geht. Und wenn man so ein beschauliches, bequemes Christenleben lebt. In dem Moment wird die Offenbarung wirklich zu einem Buch der Hoffnung und ein Buch des Trostes. Christen, die Verfolgung und Schwierigkeiten erleben, die wissen, was sie an der Offenbarung haben, in all dem, was dort drin steht. Und genau das war auch einer der Gründe, weshalb es die Offenbarung dann doch in die Bibel geschafft hat. Ja, bei allen Diskussionen, die es gab, ob da so ein Buch reingehört in den biblischen Kanon, also in diese Büchersammlung oder nicht, war das einer der Gründe, denn die Westkirche, die war von Verfolgung geprägt in den ersten Jahrhunderten. Und gerade die verfolgt wurden, die haben das Buch lieben gelernt und es war ein Buch, was von den Märtyrern geliebt wurde. Und das alleine war schon ein starkes Argument, dieses Buch nicht so schnell wegzupacken und in die Ecke zu stellen. Wenn wir die Offenbarung lesen und wenn wir dort überwiegend nur Unheil und Kampf und Drohung und Verführung und Untergang wahrnehmen, dann zeigt das, dass es uns wahrscheinlich zu gut geht und dass wir mitunter auch den Blick für die Realität unserer Welt verloren haben. Wenn uns das ein bisschen abgeht und ein Gräuel ist, was wir dort alles lesen und wir wollen das gar nicht hören und so, dann kann das darauf hindeuten, dass wir eigentlich ziemlich wenig im Moment einen Blick dafür haben, wie unsere Welt ist, wie die Realität ist, auch wie hart die Realität mitunter ist. Und dass wir wahrscheinlich so ein bisschen hier in unserer Blase, Wohlstandsblase hier in Europa leben und wir mit manchen Botschaften noch nichts anfangen können, weil wir es anscheinend irgendwie nicht nötig haben oder das zumindest glauben. Oder es kann auch sein, also wenn wir mit der Offenbarung nicht viel anfangen können und die Offenbarung uns viel Angst macht, dann kann es uns sein, kann es sein, dass es uns entweder zu gut geht oder, das muss man auch mal mit einkalkulieren, dass wir von unserer Prägung her eine sehr ängstliche Persönlichkeitsstruktur haben. Es kann sein, dass wir einfach aufgrund unserer Persönlichkeit, wie wir geprägt wurden, grundsätzlich viele Ängste haben und es uns deshalb schwerfällt, mit so einem Buch klarzukommen. Das nur mal als Nebenbemerkung an der Stelle. Zu bestimmten Arten von Bibelauslegung und auch Endzeitvorstellung neigen oft Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen. Also es ist ja auch so, man sagt auch so, Theologie ist zu einem ganz schön großen Anteil Biografie. Also so wie wir die Bibel verstehen, das hat viel damit zu tun, wie wir als Menschen drauf sind, wie wir geprägt sind, wie unsere Persönlichkeit ist. Also es gibt bestimmte auch christliche Kreise und auch Vorstellungen von der Bibel und von der Endzeit, da landen tendenziell manchmal Leute mit einem bestimmten Persönlichkeitsprofil, was manchmal auch problematische Persönlichkeiten sind, ja, in jede Richtung. Also das heißt, wir verstehen die Bibel zu einem nicht ganz unbedeutenden Anteil auch auf der Grundlage, wie wir als Menschen einfach geprägt sind und was in uns reingelegt wurde, was wir mitbekommen haben, was wir mitgenommen haben unser ganzes Leben lang. Also es wäre ein großer Irrtum zu glauben, dass wir die Bibel völlig neutral lesen könnten, dass wir ganz, ganz unbefangen und ganz neutral die ganzen biblischen Texte auf uns wirken lassen könnten. Wir brauchen es von daher dringend, dass unsere Persönlichkeit heil wird, dass wir als Menschen, auch als ganzer Mensch, auch, dass wir heil werden von Verletzungen, die wir mit uns rumschleppen, dass wir heil werden von ungesunden Persönlichkeitsstrukturen, denn es wird uns helfen, Gott besser zu erkennen und mehr zu dem durchzudringen, was er eigentlich sagen will, auch durch die Bibel hindurch. In dem Moment, wo wir einfach verletzt sind, wo wir eine ungesunde Persönlichkeit haben, da wird es auch auf einen schrägen Boden manchmal fallen, das, was die Bibel sagt. Das mal nur so als Nebenbemerkung. Man kann die Problematik der Offenbarung, wie die auf uns wirkt, das kann man schon sehr gut am Namen erkennen. Kann man das daran deutlich machen? Man kennt ja das Buch unter dem Titel Die Offenbarung des Johannes. Die griechische Bezeichnung dafür, also die Bibel, das Neue Testament und vor allen Dingen eben auch die Offenbarung, wurde ja in Griechisch geschrieben. Das heißt Apokalypsis Ioannou, also die Offenbarung des Johannes. Apokalypse ist der Begriff. Apokalypse heißt einfach Offenbarung oder eine Enthüllung. Das, was geklärt wird vor unseren Augen, das, was offengelegt wird, was uns vorher verschlossen war. Wenn wir aber das Wort Apokalypse hören, da brennen ja bei den meisten schon die Sicherungen durch. Da haben wir eine Vorstellung von katastrophalen Weltuntergängen, furchtbaren Ereignissen. Und das ist mitunter auch die Erwartungshaltung, mit der viele rangehen an die Offenbarung, wenn sie das Buch aufschlagen. Was dort aber eigentlich steht, also der Titel der biblischen Bücher wurde ja meistens erst später dazugefügt, sondern das Buch geht einfach mit den ersten Sätzen los, mit dem ersten Vers. Offenbarung 1, Vers 1. Und das, was dort steht, ist Apokalypsis Jesu Christu. Also es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Enthüllung Jesu Christi. Das ist erstmal das, was es heißt. Apokalypse, merken wir vielleicht sofort, so ein bisschen ein unwohles Gefühl dabei, wenn wir uns mit der Apokalypse beschäftigen. Aber das, was dort eigentlich steht, ist, es ist die Offenbarung, die Enthüllung Jesu Christi. Ihr könnt es nochmal hier lesen, Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was in hoher Geschwindigkeit geschehen muss. Und indem er es durch seinen Engel sandte, hat er es seinem Knecht Johannes vorausgesagt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, soweit er sah. Glücklich ist, der liest und die hören die Worte der Prophetie und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also was hier steht, ist Folgendes. Erstens, es geht bei diesem Buch um eine Enthüllung, nämlich um die Enthüllung von Gottes Plänen. Das ist das, was Gott selbst hier offengelegt hat, offenbart hat. es geht nicht von vornherein schon mal um Untergangskatastrophen oder Sonstiges, sondern das, auch die Haltung, mit der wir hier an dieses Buch rangehen können, ist, dass Gott uns was offenlegt, was enthüllt. Zweitens, derjenige, von dem hier dieser gesamte Inhalt ausgeht, ist Jesus selbst, also der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen. Es ist eine Botschaft Jesu, und wenn wir verstehen wollen und auch mitbekommen wollen, was ist so der Grundton, mit dem er hier redet in der Offenbarung, dann ist es gut, Jesus zu kennen, ganz allgemein erstmal. Auch die Evangelien zu kennen, zu wissen, wie ist Jesus. Und dieser Jesus redet jetzt hier zu uns. Also es ist jetzt nicht eine völlig andere Welt, der wir hier begegnen, und es ist auch kein anderer Jesus oder so, sondern es ist der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, der hier zu uns spricht. Drittens, die Offenbarung ist jetzt auch kein lückenloser Fahrplan durch die Endzeit, wo alle Ereignisse drinstehen, die es gibt, sondern Johannes, hier heißt es, hat sehr sorgfältig bezeugt, soweit er sah, also soweit er sehen konnte. Und was er nicht sehen konnte, hat er dementsprechend auch nicht bezeugt. Und es gibt viel wahrscheinlich, was er auch nicht gesehen hat, aber das, was er hier gesehen hat, ist sehr wichtig für alle, die es lesen und für alle, die es hören. Und da gehören wir auch dazu. Den Anteil von der Zukunft, den er gesehen hat, den beschreibt er hier. Viertens, die Offenbarung selbst wird hier als Wort Gottes und als Zeugnis Jesu Christi bezeichnet. Also das, was uns hier offenbart ist, das ist Wort Gottes, das ist das, was Jesus bezeugt. Und das ist ein enormer Anspruch für so eine Prophetie. Also das, was hier durch Johannes überliefert ist, ist ein ganz hoher Anspruch, wo es schon am Anfang heißt von der Offenbarung, das ist das Zeugnis Jesu, das ist Wort Gottes, was hier überliefert ist. Fünftens, die emotionale Reaktion, die Gott selbst erwartet, wenn wir dieses Buch lesen, könnt noch mal schauen, was hier vorkommt hier, das ist die emotionale Reaktion, die eigentlich folgt, wenn wir dieses Buch lesen, nämlich, dass wir glücklich sind. Und da kann man sich ja mal fragen, warum es uns manchmal nicht so geht, wenn wir dieses Buch lesen. Glücklich ist der das liest, der das hört, der die Worte der Prophetie hört. Das ist das, was Gott eigentlich erwartet. Also Gott sagt was. Ich weiß nicht, ob es euch schon so ging, dass ihr manchmal irgendwas gesagt habt und es kam völlig schräg an bei jemandem. Und ihr habt erwartet, der freut sich drüber und der ist total irritiert, der andere, ja. Und so muss es Gott manchmal gehen. Er sagt hier was und erwartet, glücklich ist, wer das liest. Und wir sind manchmal total verstört, wenn wir dieses Buch lesen, ja. Dann sechstens, wir sind herausgefordert, die Inhalte dieser Prophetie zu bewahren. Also das ist so eine Aufgabe, die damit verbunden ist. Bewahren ist eben nicht ignorieren, dass wir das Buch ignorieren, und es ist aber auch nicht, dass wir alles andere ringsrum vergessen und uns nur auf dieses Buch stürzen, sondern dass wir das bewahren, dass wir das hören, dass wir das im Herzen abspeichern. Also von Maria wird zum Beispiel gesagt, als Jesus aufgewachsen ist, also Maria, die Mutter von Jesus, sie bewahrte alles in ihrem Herzen, was über Jesus gesagt wurde. Also Jesus ist dann größer geworden, sie hatte selber noch nicht alles verstanden, was es mit Jesus auf sich hat, aber sie hat alles bewahrt, was über ihn gesagt wurde, und später, als sie gesehen hat, wie sich die Dinge erfüllen, wusste sie, was geschieht, weil sie hat es bewahrt in ihrem Herzen, für den Zeitpunkt, wo es dann gebraucht wird, wo es aktuell wird. Und das ist ein guter Weg, so auch mit der Offenbarung umzugehen, sich auch nicht fertig zu machen, wenn wir jetzt nicht alles verstehen, sondern bewahren. Also gut ablegen, innerlich gut einsortieren, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir manche Dinge davon wieder nehmen können und brauchen werden. Und siebtens, die Dinge, die hier beschrieben sind, die werden sehr bald geschehen, wurde vor 2000 Jahren gesagt. In sehr hoher Geschwindigkeit, heißt es hier, werden die Dinge geschehen. Und ich gehe davon aus, dass all diese Dinge, die hier in der Offenbarung beschrieben werden, eine sehr hohe Aktualität für alle Zeiten und für alle Generationen haben. Also damals wurde gesagt, die Dinge, die werden sehr bald geschehen. In hoher Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass es auch wahr ist, obwohl 2000 Jahre vergangen sind. Weil das, was da steht, eine Relevanz hat für alle Generationen. Durch die Jahrhunderte hindurch, durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch. Wer glaubt, dass das alles schon Geschichte ist, was drin steht, glaube ich, der irrt sich genauso wie der glaubt, dass das alles noch vor uns liegt. Es ist beides irgendwie wahr. Also da steckt genug drin in der Offenbarung, dass es für jede Generation ein kraftvolles Buch sein kann. Ich glaube, dass sehr viel von dem, was die Offenbarung sagt, zeitübergreifend von Bedeutung ist für die letzte Phase der Weltgeschichte. Und das ist vom Neuen Testament her die Phase zwischen Jesus, seinem ersten Kommen und seinem zweiten Kommen. Also da, wo er schon auf der Erde war, bis er wiederkommen wird, das ist die letzte Phase dieser Weltgeschichte. Und dafür ist dieses Buch geschrieben. Und es ist ja auch die Erfahrung ganz vieler Christen in allen Generationen, die in herausfordernden Situationen waren, dass dieses Buch als sehr kraftvoll erlebt wird. Dass die Offenbarung teilweise so einen Ruf als furchteinflößendes und ungeheuerliches Buch hat, das liegt natürlich zum einen auch an ein paar Kapiteln, die da drin vorkommen, einiges, was geschrieben ist, aber zum anderen liegt es auch daran, wie dieses Buch von unserer christlichen Seite her manchmal eingesetzt wurde. Nämlich auch als Buch, um Leute zur Raison zu rufen, ja, und auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen. Und das ist ja spannend, denn wenn man jetzt mal so schaut, die durch die Kirchengeschichte, je nachdem, was die Bevölkerung ringsherum, was die Gesellschaft für ein Lebensgefühl hat, dementsprechend wurden unterschiedliche Facetten der Offenbarung rausgekramt, um der Bevölkerung zu sagen, wo es lang geht. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir mal so 150 Jahre zurückgehen oder so in die Zeit der Industrialisierung, da war das Lebensgefühl der ganzen Bevölkerung in der westlichen Welt, also in Europa, Westeuropa, war ein Lebensgefühl, dass man geglaubt hat, es wird alles immer besser. Der Fortschritt und die Entwicklungen, die werden am Ende alle Probleme lösen, die wir haben. Also wir müssen nur lang genug forschen und entwickeln und wir werden Antworten auf alle großen Fragen und Krisen der Welt finden. Und das war die Einstellung, mit der die Menschen damals gelebt haben, zumindest viele, alle, die was zu sagen hatten. Die haben mit dieser Haltung gelebt, es wird auf dieser Welt alles immer besser werden. Also ich kann euch ein paar Zitate bringen, zum Beispiel der Physiker Robert Goddard, der hat damals gesagt, es ist schwer zu sagen, was unmöglich ist, denn der Traum von gestern ist die Hoffnung und Wirklichkeit von morgen. Also im Grunde ist es nicht so unmöglich, wenn wir an die Zukunft denken. Oder ein Schriftsteller, Filippo Tommaso Marinetti, hat 1909 gesagt, Zeit und Raum sind gestern gestorben. Also wir sind nicht mehr an Zeit und Raum gebunden, ist es jetzt alles möglich. Oder ein paar Jahre bevor die Titanic gesunken ist, hat ein Schiffskapitän Edward John Smith zu einem Journalisten gesagt, ich sage, dass ich mir keinen Umstand vorstellen kann, der ein solches Schiff zum Sinken bringen könnte. Ich kann mir kein ernsthaftes Unglück ausdenken, das diesem Schiff zustoßen könnte. Der moderne Schiffsbau hat diese Möglichkeit überwunden. Also da ging es noch nicht um die Titanic, da ging es um ein anderes Schiff, aber das Vertrauen in die Technik, in die Wissenschaft, in die Entwicklung war so hoch, dass man geglaubt hat, es kann nichts schiefgehen, es wird alles immer besser werden. Und ein Besatzungsmitglied der Titanic bei der Jungfernfahrt der Titanic hat zur damaligen Passagierin Mrs. Albert Caldwell beim Boarding, also wo sie auf das Schiff gegangen ist, hat ein Besatzungsmitglied zu ihr gesagt, nicht einmal Gott könnte dieses Schiff zum Sinken bringen. Das war der Beginn der Fahrt, wo das Schiff am Ende gesunken ist. Also es war bis zu solchen Ereignissen dann, ja, wo die Titanic gesunken ist, es war ein einschneidendes Erlebnis für die ganze Welt letztendlich. Aber bis zu diesen Momenten, wo dann wirklich was schiefgegangen ist, da war ein uneingeschränkter Glaube an den Fortschritt und an die Entwicklung. Und genau in dieses Lebensgefühl hinein haben dann Christen gesprochen und die Offenbarung rausgeholt und gesagt, es wird nicht alles besser werden. Diese Welt ist nicht dafür gemacht, dass das jetzt alles gut wird und dass alles besser werden wird, sondern wir haben es nötig, dass Jesus kommt und eine neue Welt schaffen wird. Und wir haben es nötig, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, dass wir aufwachen, auch aus diesem Glauben, dass das alles besser werden wird und dass sich alle Probleme schon lösen werden, auch mit unserem Wissen und mit unseren Fähigkeiten. In dieser Situation hat die Offenbarung eigentlich so diesen Hochmut der Menschheit konfrontiert, in dieser Zeit. Dann kamen die Weltkriege, zig Millionen Tote, durch hochindustrialisierte Kriegswaffen, Massenvernichtungswaffen. Und die großen Ideologien des 20. Jahrhunderts kamen, die alle versagt haben. Und in dem Moment wurde dieser Glaube massiv erschüttert, dass alles besser werden wird. Viele haben haben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich die Offenbarung mit einem ganz anderen Blick gelesen und haben gemerkt, das ist ja das, was vor unseren Augen Realität geworden ist. Also das, was da drin steht, das haben wir erlebt im letzten Jahrhundert. Und für viele war das erschütternd. Und man hat plötzlich ein anderes Verhältnis gehabt zu diesem Buch. Und heute leben wir in einer Welt, die mit sehr gemischten Gefühlen in die Zukunft zieht. Also dieser Glaube, dass alles besser werden wird, den haben die meisten längst verloren. Ob nun Christ oder nicht Christ. Es gibt immer noch einige, die das vielleicht glauben, aber die große Masse der Menschheit, die heute lebt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die hat keine große Zuversicht in die Zukunft. Und es ist auch das, was viele Umfragen, viele Studien auch immer wieder zutage bringen. Die Zukunftssorgen von Menschen sind groß. Und man arbeitet heute nicht mehr, um eine bessere Welt zu schaffen, sondern um nicht abzurutschen und am Ende schlechter dazustehen, als es einem vielleicht sowieso schon geht. Oder man fühlt sich zumindest so. Also es ist eine Angst vor der Zukunft da. Und alles, was man erarbeitet und investiert, ist, damit es nicht schlechter wird, aber nicht, damit man, nicht weil man glaubt, es wird alles besser werden. Früher hat man gedacht, wir investieren uns, wir arbeiten, wir entwickeln was und dann wird die Welt besser werden und wir werden Antworten auf die großen Probleme kriegen. Diesen Glauben haben viele heute nicht. Viele haben Angst vor der Zukunft und es ist ein großer Unterschied zu dem Lebensgefühl von früher. Und an der Stelle spricht die Offenbarung in das Leben von unserer Gesellschaft auch hinein, dass eine neue Welt kommen wird, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Und dass er derjenige sein wird, der alles gut machen wird, der alles besser machen wird. Also vielen Menschen muss man heute nicht sagen, wie schlecht die Welt ist, das wissen die sowieso schon. Ob die Christ sind oder kein Christ sind. Wir können uns an vielen Stellen das Drohen sparen, weil das ist sowieso das Lebensgefühl, was manche haben. Und wenn viele an ihre eigene Zukunft denken, ist eher Sorge als feste Zuversicht. Und deswegen, so durch die Zeit hindurch, ist immer wieder die Frage, welche Botschaft kommt durch die Offenbarung auch rüber? In einer Zeit, wenn ich Menschen begegne, die sowieso, wo die Nerven blank liegen und die nicht wissen, was die Zukunft bringen soll, an der Stelle muss nicht meine Botschaft sein, es wird sogar noch schlimmer, als du sowieso schon ahnst, sondern an der Stelle ist die Botschaft, Jesus ist gekommen, um dich wirklich zu erlösen. In dieser Welt des Todes und in dieser Welt der Vernichtung kommt Jesus hinein, um dich zu retten auch von allem, was dich kaputt macht. Und es wird eine neue Welt geben, wo die Dinge wirklich gut werden. Und genau da nähern wir uns auch zu den Kerngedanken der Offenbarung an, was eigentlich so das Kernanliegen von diesem Buch ist. Die Offenbarung ist ein Buch, wo es eigentlich schwerpunktmäßig um Anbetung geht, und um die Erschaffung einer neuen Welt, wo die Finsternis keinen Raum mehr hat. Das ist die Blickrichtung der Offenbarung. Im Kern des Ganzen steht Jesus. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus ist das Zentrum und das, was alles überstrahlt in diesem Buch. Die Offenbarung bezeugt Jesus. Und es ist total spannend. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung. Ganz am Anfang, wenn ihr die ersten Seiten der Bibel lest, da hat Gott die Welt geschaffen. Und sie endet mit der Vollendung der neuen Schöpfung auf den letzten Seiten der Bibel, hier in der Offenbarung. Also die ganze Bibel ist auch eine Gesamtkomposition, ist total spannend. Auf der ersten Seite der Bibel steht, siehe, es war sehr gut. Ja, siehe, es war sehr gut. Auf der letzten Seite steht, siehe, ich mache alles neu. Es wird alles wiederhergestellt werden. Offenbarung 21, Vers 4 steht das. Am Anfang der Bibel ist ein Garten. Am Ende eine große Stadt, das neue Jerusalem. Am Anfang steht der Sündenfall und am Ende das Lied aller erlösten Menschen und Völker, die gerettet sind und dort im Reich Gottes sich wiederfinden. Anfang und Ende der Bibel ist dadurch miteinander verbunden, dass in der Mitte Jesus steht. Dass Jesus das Zentrum ist von der Bibel sowieso, aber auch von der gesamten Botschaft der Bibel durch die biblische Geschichte hindurch. Das ganze Alte Testament steuert darauf hin, dass es einen Erlöser gibt. Das beginnt schon auf den ersten Seiten, dass Gott verheißt, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und es zieht sich durch bis zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt und wieder aufersteht und bis er am Ende kommen wird und ein neues Reich bauen wird. Jesus ist die Botschaft der gesamten Bibel. und auch die Botschaft der gesamten Offenbarung. Und er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das ist das, was in Offenbarung 22, Vers 13 steht. Jesus selbst sagt, in mir vollendet sich eigentlich der Anfang und das Ende. Alles steuert auf ihn zu. Durch ihn gibt es diesen gewaltigen Bogen vom Anfang der Geschichte bis zum Ende. Das Alte Testament, das endet in den letzten Büchern und dann bis Maleachi, endet mit dem Ausblick darauf, dass ein Messias kommen wird. Das Neue Testament beginnt mit dem Messias, der gekommen ist, nämlich Jesus Christus. Und das Neue Testament endet dann prophetisch mit dem Ausblick darauf, dass Jesus wiederkommen wird und eine neue Welt schaffen wird. Und Jesus ist das Bindeglied zwischen der ersten Schöpfung und der zweiten Schöpfung, zwischen dem Anfang und dem Ende. Er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und die gesamte Offenbarung, das gesamte Buch, das kann nur von Jesus her gedacht und verstanden werden. Ich komme nicht an Jesus vorbei. Ich werde dieses Buch missverstehen, wenn ich nicht Jesus über allem sehe. In allem, was dort steht. In allem, was dort beschrieben ist. Das Buch ist eine Botschaft von Jesus höchstpersönlich. Er ist derjenige, der diese Botschaft übermittelt an seine Gemeinde hier auf der Erde. Und man sieht das von Anfang an. Also es ist eine Botschaft von Jesus. Die Offenbarung ist teilweise wie ein Brief geschrieben. Also es beginnt am Anfang damit, dass 7 Sendschreiben, also 7 Briefbotschaften an 7 Gemeinden übermittelt werden in Kleinasien, also die heutige Türkei. Das waren einige der Kerngemeinden der frühen Christenheit. Die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und jede Gemeinde kriegt ein spezielles Wort von Gott in ihre Situation hinein. Und das mal nebenbei bemerkt, ist ein interessanter Fakt, denn das waren 7 Gemeinden, die alle im selben kulturellen Umfeld zur selben Zeit gelebt haben. Also manchmal denkt man ja, wir müssen auch einfach die Bibel aufschlagen, da steht doch allgemein drin, was für alle wichtig ist. Ja, das ist wahr. Und trotzdem, das galt damals auch, und es waren 7 Gemeinden, die waren im selben kulturellen Umfeld zur selben Zeit, und trotzdem hat jede Gemeinde was anderes nötig gehabt. Jede Gemeinde hatte eine andere Botschaft Gottes nötig, in ihre Situation hinein. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir einfach jedem Menschen, den wir treffen, dieselbe Botschaft an den Kopf hauen, ohne zu verstehen, was das ist, was Gott ihm gerade sagen will und was jeder gerade hören muss in seiner Situation. Und wir selber brauchen das auch. Das braucht jede Gemeinde und jeder Christ, dass Gottes Wort lebendig wird in unsere Situation hinein, dass wir erkennen, was sein Wille für unsere Zeit ist und für das, was uns gerade betrifft. Wenn man sich jetzt die Offenbarung genauer anschaut, dann merkt man, hier habt ihr mal eine kleine Gliederung, müsst ihr nicht auswendig lernen bis zum Schluss nachher. Wenn man sich die Offenbarung ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man Folgendes. Das Buch ist deshalb so nervenaufreibend, weil das eigentlich der ultimative Zusammenprall zwischen Himmel und Erde ist. Zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Das Buch beschreibt die Kollision, also den Zusammenprall zwischen diesen Welten. Es geht um den Aufbau des Reiches Gottes mitten in einer Welt des Todes. Und das ist es, was dieses Buch so brisant macht, was dieses Buch auch so extrem macht an einigen Stellen. Man ist durch weite Teile der Offenbarung hindurch damit konfrontiert, dass Erde und Himmel aufeinandertreffen und zusammenprallen und dass es dort einen Kampf gibt. Der Auftakt der Offenbarung beginnt im Himmel, also Offenbarung 4 und 5, dort beginnt eigentlich diese ganze Prophetie. Am Ende der Offenbarung kommt dann diese neue Welt vom Himmel auf die Erde. Also es ist immer so diese Interaktion zwischen Himmel und Erde die ganze Zeit. Dazwischen ereignen sich vom Himmel aus Katastrophen und Dinge, die auf der Erde geschehen. Dann, also apokalyptischen Reiter und sonst was, alles, was da vorkommt. Dann der Himmel reagiert wiederum auf das Leid der Märtyrer hier auf der Erde und die Gebete der Heiligen, die im Himmel wiederum was ausrichten. Auf der Erde wirkt sich das Handeln Gottes aus, was er im Himmel beschließt. Und es ist die ganze Zeit eigentlich dieser Zusammenprall und dieses Zusammenspiel auch von Himmel und Erde, von Licht und Finsternis. Eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite hindurch. Und dann gibt es in der Offenbarung noch, wenn man dieses Buch so mal von oben versucht zu betrachten, also man kann sich natürlich in den Details vertiefen, aber wenn man mal versucht, von oben drauf zu schauen, dann gibt es so 2 gegenläufige Entwicklungen durch die Offenbarung hindurch. Zum einen, der Blickwinkel im Himmel, der wird immer weiter. Es beginnt vorm Thron, dann über den Altar und den Tempel bis hin zur Stadt, zum neuen Jerusalem. Also man sieht, dieser Blick im Himmel, der wird immer größer, immer weiter. Der Blickwinkel auf der Erde wird immer enger. Also von großen Katastrophen bis hin zum Untergang des Zentrums allen Bösen, sage ich mal. Also es wird immer konkreter, immer enger. Und beides wird immer intensiver. Also das Gute wird immer größer und immer breiter. Und das Böse wird immer konkreter und immer enger, immer mehr zum Zentrum vor. Und dieser Zusammenprall zwischen Licht und Finsternis, den wir in der Offenbarung finden, der hat schon immer in die Situation der verschiedenen Christen hineingesprochen, durch die Generationen hindurch. Also zu dem Zeitpunkt, wo Johannes diese Offenbarung empfangen hat, diese Prophetien, da hatte er vor Augen die ersten Christen, großen Christenverfolgungen in Kleinasien durch Domitian und in Rom durch Nero, Kaiser Nero. Das war die Situation, wo die Offenbarung reinplatzt, sage ich mal, wo das schon durch war, wo die ersten Christen diese Verfolgung erlebt haben. Johannes hatte vor Augen die Verführung durch die Faszination der hellenistischen Welt, also der ganze griechische und römische Wohlstand und die Unterhaltung und was es alles gab. Und es ist sehr, das wäre nochmal ein Thema für sich, weil die Zeit damals in Rom zum Beispiel oder auch in anderen griechischen Städten war in vielen Bereichen sehr ähnlich zu dem, wie wir es heute erleben. Auch von den ganzen Möglichkeiten her, vom ganzen Lebensgefühl her. Und da spricht das hinein. Johannes hatte auch vor Augen schräge Lehren, ungelöste Konflikte in den Gemeinden. Es waren ja schon einige Jahrzehnte vergangen, seit Jesus weg war. Und manches hat in den Gemeinden auch schon gegärt und rumort. Und das ist alles das, wo plötzlich der Himmel auf die Erde trifft. Durch diese Prophetien hier. Und die Botschaft dieses Buches ist, es geht nicht um uns, es geht nicht um unser Leben jetzt hier, sondern es geht um Jesus und sein kommendes Reich. Dieses Buch, das holt uns eigentlich raus aus unserem kleinen Denken, was auf jetzt und hier fixiert ist. Und auf uns selbst manchmal und auf das Leben, was wir jetzt gerade leben und das, was wir hier planen und machen und was uns beeinflusst. Und an der Stelle knallt voll die Offenbarung dazwischen und sagt, es geht überhaupt nicht um uns. Es geht überhaupt nicht um diese Zeit jetzt hier. Es geht gar nicht um das, was wir hier vorfinden, sondern vieles von dem, was wir gerade tun und was wir machen, wird für die Ewigkeit keinen Wert haben. Und es geht um was viel Größeres. Es geht um Jesus und um sein Reich, was kommen wird. Deswegen, und das ist eigentlich auch die Botschaft für damals schon gewesen, deswegen müssen wir den Kaiserkult nicht pflegen, sondern an der Stelle wirklich Jesus nachfolgen. Also wir müssen nicht jeder Verführung und jeder schrägen Lehre aufsitzen und mit ihr ins Bett steigen wie eine Hure, sondern wir sind die Braut Jesu, die ganz Jesus gehört, so als Gemeinde von ihm, als einzelne Christen. Und da schwingt in der Offenbarung auch immer wieder die Haltung mit, lieber als Märtyrer für Jesus sich hingeben, als Kompromisse machen, die für die Ewigkeit nichts bringen. Und das ist die Härte dieses Buches. Das ist die Schärfe dieses Buches. Aber das ist eine Botschaft, die immer reingesprochen hat in die Situation, wo Christen in Krisen waren, wo Christen in Schwierigkeiten gesteckt haben. Und an der Stelle entfaltet dieses Buch eine unglaubliche Kraft. Und diese zentralen Botschaften und auch der Trost, der darüber kommt für Christen in Schwierigkeiten, das war für alle also über die Generationen hinweg von Bedeutung. Wir tendieren manchmal dazu, uns so viel Gedanken darüber zu machen, was konkret wann in der Zukunft geschehen wird. Und die Gefahr ist, dass wir die zentralen Botschaften dieses Buches verpassen und da manchmal zu leicht drüber hinweglesen, weil wir hängen bleiben an diesen ganzen verrückten einzelnen Ankündigungen, die da drin stecken. Und da ist die Gefahr, dass wir das verpassen, was grundsätzlich für jetzt, für unsere Zeit und für uns gerade aktuell und wichtig ist. Und mal ehrlich, es gibt fast nichts in der Offenbarung, was dort drin steht, was nicht in irgendeiner Form irgendwo auf dieser Erde schon längst geschehen ist. Und wo Christen zu allen Zeiten immer wieder gemerkt haben, das ist doch das, was uns gerade betrifft. Das ist doch das, was über unsere Situation gerade gesagt wird. Möglicherweise werden einige der Dinge auch in Zukunft nochmal in stärkerer Form passieren, das mag sein. Aber es war auch alles irgendwie schon mal da. Alles, was dort drin steht in der Offenbarung. Deswegen wurden auch ein und dieselben Texte zigfach unterschiedlich ausgelegt. Weil immer wieder Menschen gemerkt haben, das ist doch das, was uns jetzt gerade betrifft, was gerade in unsere Situation hineinredet. Mal ein paar Beispiele. Offenbarung 13, da wird von symbolischen Tieren so die Rede. Ein Tier, was aus dem Meer kommt und eins, was am Land ist und so. Das wäre auch nochmal ein Thema für sich. Aber das wurde so unterschiedlich gedeutet in der Geschichte. Die Tiere, die wurden mal aufs Papsttum bezogen, auf die Mongolen, aufs Osmanische Reich, auf China, auf den Kommunismus, auf den Islam, auf Russland, die USA und so weiter und so fort. Das, was man gerade im Fokus hat und was diese Welt gerade prägt. Und das hat sich mitunter geändert. Zur Zeit Luthers, da war jeweils derjenige der Antichrist, der zur anderen Fraktion gehört hat. Ja, und nicht nur bei Luther, das hat sich auch durch alle Zeiten so fortgesetzt. Oder ein Beispiel, das Buch Daniel und die Offenbarung, die sind sehr verwandt miteinander. Da gibt es viele Ähnlichkeiten und zum Beispiel ist da von der Reinigung des Heiligtums die Rede. Und das hat man schon verstanden, unter anderem als die Reinigung der Kirche, die Vernichtung des Antichristen, das Ende des Papsttums, die Befreiung Palästinas, die Befreiung Jerusalems von den Moslems, die Auflösung des Islam, den Fall der Türkei, den Beginn des tausendjährigen Reiches und die Wiederkunft Jesu und manches mehr. So könnte man das Ganze fortsetzen. Und man muss auch sagen, manche Deutungen, die waren wirklich zu den jeweiligen Zeiten hochaktuell. Also zum Beispiel steht in Offenbarung 9, Vers 18, dass ein Drittel der Menschen durch mehrere Plagen umkommen wird. Ein Drittel. Da fragt man sich heute, meine Güte, wie soll das passieren, ja? Aber als vor 700 Jahren die Pest gewütet hat in Europa hier, da ist ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung innerhalb von 7 Jahren gestorben an der Pest. 25 Millionen Tote. Und dass die Menschen sich damals in solchen Prophezeiungen wiedergefunden haben, das ist logisch, das versteht jeder. Wo man merkt, durch die Geschichte hindurch, die Dinge waren hochaktuell. Und immer wieder gab es Situationen, wo Menschen gesagt haben, das ist genau das, was Gott gesagt hat, was angekündigt wurde. Und wir wissen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass eine neue Welt kommen wird. Ich habe zu Hause Bücher, die über 100 Jahre teilweise alt sind, wo die Offenbarung aufs aktuelle Zeitgeschehen ausgelegt wird. Ja? Bücher und Artikel und manches mehr. Und kaum was davon ist heute noch aktuell, was dort vor 100 Jahren geschrieben wurde. Mal ein Beispiel. Die Türkei, lange Zeit war das Osmanische Reich, so als muslimisches Großreich, eine ernste Bedrohung für das christliche Europa. Also man hat dort den Antichristen drin gesehen im Osmanischen Reich und eins der Tiere aus Offenbarung 13 und so weiter und so fort. Und man hat gedacht, das ist die größte Gefahr für Europa. Ja, das ist Osmanische Reich. Hier die Länder erobert und die waren ja auch schon weit vorgerückt. Plötzlich im Ersten Weltkrieg zerfällt das gesamte Osmanische Reich. Mit einmal fast nichts mehr übrig davon. Das, wo man geglaubt hat, das ist die große Gefahr für die jetzige Welt in Europa. 1923 wurde die Türkei als neuer Staat gegründet, kurioserweise als laizistischer Staat, also als die waren förmlich antireligiös, total. Also vorher das Osmanische Reich, plötzlich wird ein Staat gegründet, der von Religion im öffentlichen Leben überhaupt nichts hält. Da wurde mit einem Mal wurden Wallfahrten nach Mekka verboten, Religionsstudium wurde abgeschafft im Land, Kopftuch wurde im öffentlichen Leben abgeschafft, traditionelle türkische Musik wurde aus dem öffentlichen Leben verbannt, das traditionelle Frauenbild wurde vollkommen aufgehoben, Geistliche, egal welcher Religion, durften öffentlich keine Amtstrachten mehr tragen, also keine Religion in der Öffentlichkeit. Der Freitag wurde als islamischer Ruhetag abgeschafft in der Türkei. Die Hagia Sophia, also eine der bedeutendsten ehemaligen Kirchen der Welt, wurde dann später Moschee. Und in dem Moment, wo die Türkei damals gegründet wurde, wurde es zum Museum umfunktioniert. Also völlig enteignet und entwidmet. Und heute wiederum, wieder ganz anders, erleben wir so ein Revival, kann man sagen, islamischer Sitten und Traditionen und plötzlich wächst das wieder im Land. Und man merkt so, wenn man so durch die Jahrzehnte durchgeht, wie sich die Situation völlig ändert. Und das bringt uns teilweise auch an unsere Grenzen mit unserer Bibelauslegung von solchen Prophetien. weil wir merken, dass sich die Zeiten radikal geändert haben. Und wir immer wieder eigentlich überarbeiten müssen, was wir geglaubt haben, was wir in den Texten sehen. Und ich möchte jetzt hier unsere traditionellen Offenbarungsauslegungen, die wir hier und da auch verinnerlicht haben, nicht zu sehr relativieren, aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, die mir wichtig erscheint, wenn wir dieses Buch uns vornehmen. Die meisten Menschen, die sich exzessiv mit der Auslegung solcher prophetischen Texte beschäftigen, die tun das ja aus bestimmten Motivationen heraus. Also viele, die wirklich richtige Offenbarungsfreaks sind und sich dort so richtig rein vertiefen und alles wissen wollen, was damit gemeint ist, haben ja meistens die Motivation, nicht verführt zu werden, nicht in die Irre zu rennen und Gott nicht zu verpassen bei dem, was in der Geschichte geschieht. Und das sind wirklich ehrenwerte Ziele. Also es ist gut, wenn wir nicht leichtfertig verführt werden wollen oder wenn es uns nicht egal ist, ob wir was mitbekommen von dem, was Gott gerade tut oder nicht. Ja, das ist uns wichtig. Aber diese Ziele, die versucht man meistens zu erreichen, indem man versucht, die Irrlehren und die falschen Entwicklungen exakt zu untersuchen und zu beschreiben und zu verstehen, damit man nicht drauf reinfällt und damit man weiß, sozusagen, was der Feind tut, um nicht in der Schlacht zu fallen, sage ich mal, im Sprachgebrauch. Das Ganze hat aber eine Herausforderung in sich und auch eine Gefahr, wenn ich so rangehe, wenn ich so an die Offenbarung rangehe. Falsche Dinge, die erkennt man nur, indem ich die echten Dinge gründlich untersucht habe und nicht unbedingt die falschen. Also wenn ich die echten Dinge nicht kenne, dann nützt es mir relativ wenig, wenn ich die falschen umso besser kenne. Ich habe das schon mal letztes Jahr in einem anderen Zusammenhang gesagt. Wenn einer, der selbst erzgebirgische Schnitzkunst herstellt, so ein richtiger erzgebirgischer Schnitzer, der braucht nicht die chinesischen Imitate in- und auswendig studiert zu haben, um sie unterscheiden zu können von dem, was er selbst an Handwerkskunst im Erzgebirge gelernt hat, weil der weiß, wie das aussieht, der weiß, wie sich das anfühlt, der weiß, wie es gearbeitet ist und wer mit welchem Werkzeug dort Hand angelegt hat, sowas sieht man. Wenn man sich auskennt mit dem, was echt ist, dann ist es relativ leicht, zumindest kriegt man es hin, das zu unterscheiden von dem, was die Fälschung ist. Wer aber super vertraut ist mit den chinesischen Imitaten, aber keine Ahnung hat, wie das Echte per Hand hergestellt wird, der wird es auch nicht wirklich in seinem echten Wert erkennen. Wenn ich nur das Falsche studiert habe und es in- und auswendig kenne, aber mit dem Echten nicht vertraut bin, dann werde ich es nicht unterscheiden können. Nicht wirklich im Detail. Deshalb ist auch die gesamte Offenbarung, dieses gesamte Buch zuallererst ein Aufruf hinein in die Gegenwart Gottes. Also hinein in das Echte. Dass ich mit meinem ganzen Leben eintauche in die Gegenwart Gottes, dass ich ihn suche und nichts anderes. Das ist der Appell der Offenbarung von diesem Buch. Ein Schlüsseltext ist Offenbarung 14, Vers 7. Da heißt es, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also Gott soll angebetet werden. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Ihm gehört alle Anbetung und nicht den Tieren und wer da alles vorkommt irgendwelchen anderen Mächten. Die Offenbarung dreht sich letztendlich um die Frage, wem unsere Anbetung gilt. Es ist ein Buch der Anbetung. Wem gehört unsere Anbetung? Wem gehört unser Herz? Das ist die große Frage, die eigentlich über diesen Prophetien steht. Dieses Buch, das ruft zuallererst in die Anbetung und nicht nur ins Studium der Zeitgeschichte. Das ist der Ruf dieser Offenbarung. Ja? Wenn ich nach dem Lesen der Offenbarung mehr Zeit mit Lesen und Studieren verbringe als mit Anbetung, dann habe ich das Buch wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Wenn ich mich danach überwiegend vertiefe, darin jedes Detail unserer Zeitgeschichte verstehen zu wollen, aber dabei vergesse, ihn anzubeten und vor ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein und ihn persönlich zu suchen, dann habe ich die Botschaft der Offenbarung nicht verstanden. Dann rase ich da voll dran vorbei. Und das wird umso deutlicher, wenn man sich überlegt, auf welche Weise denn wir überhaupt Prophetien verstehen können. Also wie werden solche Prophetien enthüllt für uns und verständlich gemacht? Und da gibt es einen Text in Jesaja, den ich jetzt zum Schluss noch lesen möchte, der beschreibt es ziemlich gut. Dort heißt es nämlich, da redet Gott hinein in die Situation des Volkes Israel und sagt, eure Propheten, und die werden hier als die Augen des Volkes bezeichnet, also die Propheten sind die Augen des Volkes, das sind die, die was sehen können von dem, was Gott sagt. Und die Seher, die werden hier als die Köpfe des Volkes bezeichnet, also das ist, kann man synonym sehen, die, die was sehen von dem, was Gott ankündigt. Diese Propheten und Seher, die hat Gott verhüllt vor dem Volk. Das heißt, das Volk ist gerade blind und unterwegs ohne aktive Propheten. Und die Konsequenz davon ist, dass das Volk wie blind und betrunken durch die Gegend läuft, steht dort. Sie sind wie in einem tiefen Schlaf und bekommen nicht mit, was gerade abgeht. Und dann heißt es in Jesaja 29, Verse 11 bis 14, jede Offenbarung ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch, er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch, er aber sagt, ich kann nicht lesen. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, also damit wunderbar hier in dem Sinne von unverständlich, also ich will auf unverständliche Weise mit diesem Volk agieren. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Dieser Text beschreibt ein was sehr gut. Das Problem ist also, dass Menschen nicht wirklich mit dem Herzen bei Gott sind. Dass sie nicht vom Herzen her bei Gott sind, sondern nur mit ihrem Mund. Und dass sie sich äußerlich zwar anständig verhalten, wie man das als Christ vielleicht tut, aber eben nicht in ihrem Herzen auf Gott ausgerichtet sind. Das ist das Problem, was hier beschrieben wird. Deshalb sind eben im Moment auch keine Propheten da, sagte dieser Text. Und deshalb erscheinen die diese Prophetien, diese Offenbarungen Gottes wie ein Buch mit 7 Siegeln. Es erschließt sich einfach nicht. Und das ist spannend, wie das hier auch in Zusammenhang gebracht wird. Also zunächst mal, es wird hier gesagt, es braucht eigentlich Propheten, um prophetische Texte verstehen zu können. Also das, was Gott offenbart hat, prophetische Texte, das kann man am leichtesten verstehen, wenn Menschen da sind, die eine prophetische Gabe haben. Das ist schon mal der erste Grund, das auch zu ersehnen von Gott, sage ich mal, dass Propheten unter uns erweckt werden und aufstehen. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, strebt nach den geistlichen Gaben, am meisten, dass ihr prophezeien könnt, weil genau für sowas. Weil die Dinge, die Gott gesagt hat, die muss auch Gott selbst irgendwie wieder erklären, dass wir es verstehen können. Dafür brauchst du die Propheten. Dass es die Propheten gibt, die gerade da sind und was sehen und was sagen können, das hängt wiederum damit zusammen, dass Menschen von ganzem Herzen auf Gott ausgerichtet sind und nicht auf irgendwas. Dass Menschen mit dem Herzen bei ihm sind, also ein anbetendes, ihm hingegebenes Herz, das bereitet letztendlich die Grundlage dafür, dass wir die Offenbarungen Gottes wirklich verstehen können. Und wenn uns die Offenbarung, wenn wir sagen, das, was wir hier an prophetischen Texten haben in der Bibel, das ist uns wie ein Buch mit 7 Siegeln, wir verstehen es einfach nicht. Ich habe keinen Anhaltspunkt, was das sein soll. Und das geht manchen von uns vielleicht auch mit der gesamten Bibel so, auch mit den anderen Texten, dass man sich fragt, was soll das nur heißen, was da drin steht. Dann ist das ein Text, der uns vielleicht weiterhelfen kann, dass Gott sagt, in dem Moment, wenn wir einfach mit unserem Mund Christen sind, wir sagen, ja, wir sind das und wir bekennen das mit unseren Lippen, aber es ist nicht, wir sind nicht im Herzen nahe an Gott, sondern bleiben fern. Und wenn wir einfach äußerlich richtig nach Geboten leben, aber es hat nichts mit unserem Inneren zu tun, in dem Moment sind wir wie verschlossen und wie blind für das, was Gott gerade sagen möchte. Der Zugang zwischen uns, also zwischen Gott zu uns, dass wir ihn verstehen, der geht immer über unser Inneres, über unser Herz, was ihn liebt und was ihn anbetet, was ihn groß macht. Wo unsere Anbetung, unsere Faszination, unsere Aufmerksamkeit ihm gilt und nicht irgendwem und nicht irgendeiner anderen Macht auf dieser Welt. Und auch nicht uns selbst, wo wir von uns selbst so fasziniert sind, sondern dass wir eine Haltung der Demut und der Anbetung haben und dass wir ihn von Herzen suchen. Deswegen sagt Jesus auch, das höchste Gebot ist, dass ihr Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele liebt und euren Nächsten wie euch selbst. Und in dem Moment beginnt das, dass wir anfangen, Gott zu verstehen. Dass uns Offenbarungen erschlossen werden, dass da was klarer wird. Dass Gott prophetisch hineinredet in unser Leben und in unsere Gemeinden hinein und in unsere Zeit hinein. Und die Offenbarung als Buch ist ein Appell an uns, ihn zu suchen, ihn anzubeten und unser Herz an ihn zu hängen und auf ihn ausgerichtet zu sein und auf seine zukünftige Welt. Und in dem Moment, wo wir das tun, dann wird er uns bewahren vor Verführung. Dann wird er mit uns sein in Schwierigkeiten. Dann wird er uns trösten. Dann ist er als Tröster an unserer Seite, auch wenn Verfolgung ist, auch wenn Herausforderungen und Ablehnung da sind. Und dann entfaltet die Offenbarung ihre gewaltige Kraft in unserem Leben. Aber wenn wir uns jetzt auf die falschen Dinge konzentrieren und versuchen, die einzelnen Details uns daran festbeißen und das Große und Ganze aus den Augen verlieren, was eigentlich die große Botschaft dieses Buches ist, dann kann es sein, wir rennen an Gott voll vorbei und beißen uns an Dingen fest, die uns für die Ewigkeit im Grunde nicht viel nützen. Und deswegen immer wieder die Ermutigung, alles, was wir lesen in der Bibel und auch solche prophetischen Texte immer durch die Brille von Jesus zu lesen. Alles, was wir auf dieser Welt verstehen wollen, ist immer durch die Brille von Jesus zu sehen und zu lesen, dass wir ganz aktiv suchen, wie ist Jesus? Wer ist Jesus? Was ist das, was Jesus ausmacht und wie er redet und was er gesagt hat, dass wir uns viel mit Jesus beschäftigen, um von ihm her alle Dinge zu verstehen. So geht das los, dass uns solche Geheimnisse offenbart werden. Und wenn man auch mal schaut, wie die Apostel auch in den biblischen Büchern, in den Briefen rangehen und auch das Alte Testament zum Beispiel auslegen, ganz spannend, Hebräerbrief, wenn ihr mal einen Hebräerbrief lest, da wird alles gegriffen, was irgendwie mit Jesus zu tun haben könnte und wird auf Jesus ausgelegt und umgedeutet. Wenn man nur das Alte Testament liest, da fragt man sich manchmal, wo steht denn das drin? Oder was? Ach so, das hat auch mit Jesus zu tun und das auch. Aber wenn man schaut, wie die Apostel durch die Welt gegangen sind und wie die alttestamentlichen Texte gelesen haben, da hat man das Gefühl, die sehen hinter jedem Busch Jesus. Alles, was die sehen, sehen die durch Jesus hindurch. Also als hätte man Jesus als Brille auf. Jeder Text strahlt für die Jesus aus. Da ist überall Jesus drin. Das bedeutet, dass Christ zu sein, nämlich Jesus Christus nachzufolgen. Deswegen wurden die ersten Christen Christen genannt, weil die nur Christus im Kopf hatten. Und weil die alles durch Jesus hindurch gesehen haben. Und wir werden, auch wenn wir die Offenbarung lesen und so, es wird uns entweder nichts sagen oder wir werden uns an manchen Stellen auch verirren, wenn wir nicht alles durch Jesus hindurch sehen. Und wenn wir nicht am Ende auch da wieder rauskommen, dass wir sagen, Jesus, wir können dich nur anbeten dafür, wie herrlich du bist. Und wir freuen uns auf dich und dein Reich. Und alles andere, das nehmen wir in Kauf für dich. Alles andere, dem stellen wir uns mutig und wir wissen, dass du uns trösten wirst, dass in dir alle Hoffnung ist, aber es geht um dich und wir werden für dich bereit sein, dieses Leben hier auf dieser Erde zu leben und alles in Empfang zu nehmen, was du uns geben möchtest, weil es geht um dich und nicht um uns. Und in dem Moment werden wir merken, dass die Offenbarung für uns ein Buch der Kraft und der Hoffnung und des Trostes und der Freude werden wird. Und dann kann es sein, dass wir irgendwann tatsächlich uns dabei erwischen, wie es am Anfang der Offenbarung heißt, glücklich ist, wer das liest. Glücklich ist, wer sich dem stellt und wer das an sein Herz ranlässt, weil es ist das Zeugnis von Jesus. Hier begegnet uns Jesus höchstpersönlich, der in unser Leben hineinredet. Und ich glaube, in dem Moment kommen wir dem Kern dieses Buches ein kleines Stück näher. Amen. Und jetzt möchte ich noch beten. Jesus, wir wollen dich ehren über allem, was auf dieser Erde geschieht. Und wir wollen sagen, du bist der Fürst des Friedens und du bist der Fürst des Lebens, sagt dein Wort. Und du kommst hinein in diese Welt voller Tod und voller Finsternis und voller Schwierigkeiten und auch in unser eigenes Leben hinein, wo wir manchmal nicht wissen, wie es gehen soll. Aber Herr, wir wollen dich anbeten und wir wollen sagen, du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der König aller Könige und du bist unser weiser Ratgeber. Du bist der, der alles in seiner Hand hält. Du hast die ganze Welt in deiner Hand, Herr. Und dein Wort sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. sondern wir sind deine Braut und wir sind Teil von deinem Reich und wir möchten ganz bewusst auch von ganzem Herzen eintreten in deine Welt. Jesus, und wir beten, dass du uns mit Freude erfüllst, dass du uns mit Hoffnung erfüllst, auch wenn es um die Zukunft geht. Und dass wir wissen, dass du da bist, dass wir wissen, dass du durch uns hindurch lebst. Herr, wir wollen nicht mehr uns selbst leben, sondern wir wollen, dass du in uns lebst und dass du mächtig auch Ausstrahlung entfaltest, auch durch unser Leben hindurch. Herr, und wir beten, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung in uns kommst, dass alle Furcht verschwinden muss, dass alle Sorgen verschwinden müssen. Du sagst, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um das, was kommen wird, sondern du willst für uns sorgen, Herr, und dem wollen wir vertrauen, was du sagst. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen damit rechnen, dass du mit uns bist. Und wir danken dir für deine Gegenwart, dass du auch heute Abend hier bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Halleluja. Amen.